Es ist Donnerstag, der 10. März, kurz nach 16 Uhr. Sie hören das deutsche Infomagazin bei Radio Televisión Marbella auf der 107,6 in Marbella und San Pedro Alcántara und weltweit per Livestream auf www.rtvmarbella.tv. Eine Stunde lang News, Interviews, Veranstaltungstipps und deutsche Musik. In die Wochenzeitung Süddeutsche Ausgabe schaut mit mir Chefredakteur Uwe Scheele, der am Telefon zugeschaltet sein wird. Dabei geht es vor allem um die Hilfen für die Menschen aus der Ukraine. Live zu Gast im Studio ist Sandra Gallardo-Jensen. Sie ist offizielle Touristenführerin vom Programm Micha's Secrets, das morgen mit der dritten Auflage an den Start geht. Und von ihrer Arbeit wird sie in dieser Stunde berichten. Eine Sendung, bei der sich das Dranbleiben lohnt. Am Mikrofon bis 17 Uhr, Dietmar Förster.
Draußen wird es frisch und ich dreh mir noch zwei. Die Boxen sind zu laut und sie holen wieder Polizei. Was hab ich getan, der Kommissar, wir sind doch brav. Was kann ich dafür, dass du nicht magst, was du da machst? Draußen wird es frisch und ich dreh mir noch zwei. Die Boxen sind zu laut und sie holen wieder Polizei. Was hab ich getan, der Kommissar, wir sind doch brav. Was kann ich dafür, dass du nicht magst, was du da machst? Frisch. Die Straßen sind windig. Du hast Air Force an und mein Hoodie ist vintage. Denn ich hab nicht so viel gepennt, doch bin nachts wieder topfit. Weiß so auf meinem Hemd, mach noch eine Mischung und mein Kopf dicht. Auf dem Weg Richtung Nacht in der S1. Ich hol mir Pizzabrötchen und S1. Bei der Family geht's gut, wenn der Mond scheint. Mir ist warm vom Glühwein und wir düben noch ein. Doch schon wieder kommt der Kopf ins Auf. Und sie sagt mir, was hab ich getan? Ja, es kommt Rauch aus deinem Mund. Draußen wird es frisch und ich dreh mir noch zwei. Die Boxen sind zu laut und sie holen wieder Polizei. Was hab ich getan, der Kommissar, wir sind doch brav. Was kann ich dafür, dass du nicht magst, was du da machst? Draußen wird es frisch und ich dreh mir noch zwei. Die Boxen sind zu laut und sie holen wieder Polizei. Was hab ich getan, der Kommissar, wir sind doch brav. Was kann ich dafür, dass du nicht magst, was du da machst? Hol noch zwei Bier aus dem Kasten mit den Sternen drauf. Sandaletten und Air Force in meinem Treppenhaus. Du willst noch eine drehen und ich auch. Atme ein und puste rauf.
Frisch, Sie hören das deutsche Infomagazin auf der 107,6 bei Radio Television Marbella. Heute, vor genau zwei Wochen, hat der Überfall Russlands auf die Ukraine begonnen und die Folgen dieses Angriffskriegs beschäftigen auch die Wochenzeitung Sur, deutsche Ausgabe. Am Telefon begrüße ich dazu jetzt Chefredakteur Uwe Scheele, der gleich weg muss zu einem Termin, aber trotzdem kurz etwas von den Geschichten im Blatt erzählen möchte, die die Flucht von Ukrainern in die Provinz Malaga beschreiben. Hallo und einen schönen guten Tag, Uwe.
Ja, einen schönen guten Tag, Dietmar. Hallo.
Uwe, die Flucht von Ukrainern und die Welle der Hilfsbereitschaft ist ein großes Thema bei euch diese Woche und zeigt auch, dass es bei diesem Thema eigentlich nur eine Meinung geben kann, nicht wahr?
Genau, man merkt es natürlich jetzt, dass viele Ukrainer hier schon auch in der Provinz Malaga wohnen, 11.500 genau, und dass jetzt eben auch die ersten Flüchtlinge hier ankommen, die teilweise bei Familien unterkommen, bei Familienangehörigen, teilweise aber auch von anderen Leuten aufgenommen werden. Wir haben eine Geschichte zum Beispiel hier, ganz beeindruckend, ein Unternehmer aus Malaga, ein Galerist aus Malaga, der einen Bus auf eigene Kappe gechartert hat in Krakau und 47 Flüchtlinge, Frauen und Kinder, nach Malaga gebracht hat, die also auch alle nach Malaga wollten. Er hat sich da umgehört und es sind also viele, wie gesagt, die auch hier eine Familie haben, Familienangehörige, Freunde und so weiter. Und ja, das ist eine große Geschichte natürlich, mit der wir auch aufmachen, auch auf Seite 1, das Foto, als sie hier angekommen sind am Montagabend. Andere Geschichten, andere Erlebnisse, besser gesagt, von ukrainischen Flüchtlingen. Einmal eine Mutter mit ihrer Tochter, mit ihrer Teenager-Tochter, die in Kartama bei einem Landsmann untergekommen ist und jetzt sich an Hilfsaktionen für ihre Heimat beteiligt. Und eine andere Geschichte noch, haarsträubende Flucht einer jungen Ärztin mit ihrem Sohn, die mit dem Auto 4200 Kilometer gefahren ist, von Kiew bis nach Malaga runter, auf dem Weg dann eine spanische Familie in Estepona vermittelt bekommen hat, bei der sie
unterkommen kann, ne?
Genau. Genau. Also die wirklich eine Zeit lang noch in Kiew abgewartet hat und dann haben sie gesehen, hat die Familie beschlossen, sie soll rausgehen mit dem Sohn. Der Mann ist da geblieben, die Eltern sind da geblieben, die Großmutter ist da geblieben, hauptsächlich auch ein Grund, die Großmutter muss gepflegt werden und konnte nicht so eine lange Reise auf sich nehmen. Also es sind dramatische Geschichten, die sich dann natürlich abspielen rund um den Krieg, um den russischen Überfall auf die Ukraine und die uns natürlich alle betreffen und hier vor Ort auch betreffen.
Genau, und gleichzeitig auch herzerwärmende Geschichten.
Genau. Eine ganz wichtige Initiative, die das Deutsche Wirtschaftsforum Andalusien ins Leben gerufen hat, jetzt ist eine Hilfsaktion, einerseits zum Spenden haben sie aufgerufen, besonders unsere deutschsprachige Community an der Küste, aber auch in ganz Spanien oder auch wer uns hört, auch aus Deutschland. Einerseits wollen sie ankommende Flüchtlinge hier unterstützen, sei es bei der sozialen Betreuung, bei der Betreuung der Kinder natürlich besonders und natürlich auch bei der Unterbringung. Denn wie wir ja wissen, sind viele deutschsprachige Residenten hier nicht das ganze Jahr über an der Küste und es wird dringend Wohnraum benötigt jetzt für Flüchtlinge, die hier ankommen, die zumindest jetzt erstmal eine Bleibe brauchen, nach Möglichkeit vielleicht auch ein bisschen längerfristig, wenn also jemand Wohnung hat, die er im Moment nicht braucht, dann sollte er sich bitte dringend melden. Es gibt da eine E-Mail-Adresse ukraine@dw-a-andalusien.es. ukraine@dw-a.es. an die man sich wenden kann und ansonsten ist ein Spendenkonto auch eröffnet worden, Stichwort Ukraine, das ist auch bei uns genau angegeben, also dass man sich auch beteiligen kann an dieser Hilfsorganisation.
Genau, nachzulesen auf Seite 4, ne, bei euch in Süddeutsche Ausgabe diese Woche am besten.
Es wird ist noch nicht so ganz klar, je nach Bedarf, das Deutsche Wirtschaftsforum stimmt sich da eng auch ab mit dem ukrainischen Konsulat, mit der Hilfsorganisation Maidan, die sich hier in Malaga gegründet hat, schon vor einiger Zeit und die sehr aktiv auch bei der Ukraine-Hilfe jetzt beteiligt ist, stimmt sich da eng ab, auch was tatsächlich benötigt wird, ob zum Beispiel auch noch Busse benötigt werden, um Ukrainer aus Polen, besonders sind ja also in Krakau sollen 1 Million Ukrainer im Moment sich aufhalten.
Wahnsinn.
Es ist wahnsinnig und wenn da also ein Bus gebraucht wird noch vor Ort, der Leute hier runterholen sollte, dann wird auch das, also da gibt es auch schon Vorbereitungen. Aber wie gesagt, unter Vorbehalt, wenn es benötigt wird.
Genau.
Denn es macht ja auch keinen Sinn, jetzt einfach irgendwie Busse loszuschicken. Das Ganze muss schon koordiniert sein.
Genau, der deutsche Konsul Arnulf Braun ist auch involviert in der ganzen Geschichte. Ne? Engagiert sich da auch sehr stark. Ne? Und also ich sage auch nochmal kurz die E-Mail, ne? ukraine@dw-a.es. Ne? Also wer da genauere Informationen haben möchte oder sich engagieren möchte, bitte eine E-Mail einfach da hinschreiben. Ne?
Ja, genau. Und man muss wirklich sagen, es ist eine große Hilfsbereitschaft hier in der Provinz Malaga. Also jetzt natürlich, diese Initiative ist eine von vielen. Es gibt von den Malagenios natürlich auch sehr, sehr viel Hilfsbereitschaft, sehr viel. Es gibt sehr viele Stellen, auch an denen man Lebensmittel abgeben kann, an denen man Kleidung abgeben kann, Medikamente. Wir haben das nochmal aufgelistet, auch im hinteren Teil der Zeitung, nicht nur in Malaga, sondern auch in Marbella, auch in Fuengirola, an vielen Stellen, Vélez Málaga, an vielen Stellen der Küste kann man also sich beteiligen an Hilfsaktionen und direkt auch Sachspenden abgeben.
Genau, die Sammelstellen sage ich gleich nochmal. Uwe, es gibt noch viele andere Artikel zu lokalen Ereignissen, dafür haben wir leider heute keine Zeit. Ne? Also zum Beispiel der Staudamm in Rio Guadaisa bedroht ein bisschen die Natur, ne? Der Drogenboss Don Carlos ist festgenommen worden. Aber das alles nachzulesen, wie gesagt, diese Woche in Süddeutsche Ausgabe. Ne? Uwe, du musst weg.
Genau, genau.
Dank dir aber, dass du trotzdem noch Zeit gehabt hast, das Gespräch mit mir zu führen, ne? Und sag dann schon mal Tschüss, bis nächste Woche.
Ja, ich denke auch. Bis nächste Woche dann.
Danke. Uwe Scheele, Chefredakteur von Süddeutsche Ausgabe. Und als Nachtrag dann nochmal zu den Hilfs- und Spendenaktionen hier nochmal die Sammelstellen in Marbella. Da ist zum einen der Kongresspalast Adolfo Suarez. Abgabe von Material täglich von 9 bis 19 Uhr in San Pedro bei Caritas in der gleichnamigen Kirche, Montag bis Freitags von 9 bis 14 und 16 bis 20 Uhr in San Pedro in der Kirche Virgen de Rocío, freitags von 17.30 Uhr bis 14 Uhr und samstags von 11 bis 13 Uhr und im Bezirksrathaus von Nueva Andalucía, montags bis freitags von 9 bis 14 Uhr und im Bezirksrathaus von Las Chapas ebenfalls montags bis freitags von bis 20 Uhr, von 9 bis 20 Uhr gebraucht werden, zum Beispiel Generatoren, Medikamente, Babynahrung, Decken, Konserven, Kleidung und vieles anderes mehr. So, dies nochmal zur Info. Ne? Wir machen eine ganz kurze Pause bis zur Musik und begrüßen dann gleich Touristenführerin Sandra Gallardo Jensen live bei mir im Studio.
Sagen, wenn man sieht, wie in Flammen untergeht, was seit tausend Jahren stand. Was soll man sagen, wenn man hört, was man in einer Nacht zerstört und ein Volk ist ohne Land? Wird die Ohnmacht erst zur Wut? Liegt das Pulver nahe der Glut, gibt es nur noch einen Traum. Frieden ist die Hoffnung, die uns bleibt, ist der Wille, der uns treibt, wenn die Welt in Trümmern liegt. Frieden ist der Ruf nach Einigkeit, in einer blutgetränkten Zeit, in der nur die Hölle siegt. Was heilig ist, das ist gerecht. Wenn man das hört, wird einem schlecht und man kann nichts dagegen tun. Denn was sich in dein Leben frisst und dich kaum noch schlafen lässt, sind die Mörder, die nicht ruhen. Frieden ist die Menschheitsillusion, seit Millionen Jahren schon, ist der Segen, der uns fehlt. Frieden ist das letzte Rettungsboot, in der großen Elendsflut ist der Mut, der aufrecht hält. Wenn wir daran glauben, ganz fest daran glauben, dann werden wir immer mehr, wenn wir sie vereinen, diese Tropfen auf Steinen, dann sind wir ein Meer. Ist die Botschaft, die noch trägt, wenn der Greif die Taube schlägt, ist das Heil, nach dem man sucht. Frieden stiftet nicht das stärkste Heer, herrscht er nicht zwischen dir und mir. Bleiben wir zum Streit verflucht und hab's nicht einmal versucht.
Reinhard Fendrich und Frieden, Sie hören das deutsche Infomagazin auf der 107,6 bei Radio Television Marbella. Mein heutiger Gast im Studio arbeitet seit vielen Jahren als Touristenführerin. Sie ist die Tochter eines spanischen Vaters und einer deutschen Mutter, hat in beiden Ländern gelebt und kennt sich aus in der Provinz Malaga, aber auch in anderen Orten Andalusiens. Hallo und herzlich willkommen bei mir in der Sendung, Sandra Gallardo-Jensen.
Hallo Dietmar, schön heute hier zu sein, danke für die Einladung.
Sandra, Micha's Secret heißt das von dir und Pia Brun ins Leben gerufene Programm der geführten Spaziergänge, das morgen zum dritten Mal startet. Entstanden ist die Idee in der Corona-Pandemie, ne? Als es für euren Berufsstand ja nicht so viel zu tun gab, nicht wahr?
Das ist wahr, ja. Tatsächlich war es so, dass die Idee zu Micha's Secret oder die Idee, Michas ins rechte Licht zu setzen oder die Stadtführungen Michas ein bisschen mehr Substanz zu geben, die ist schon ein bisschen älter, die gibt es schon ein bisschen länger. Denn tatsächlich, wir beide, wie du gesagt hast, Pia und ich, wir arbeiten schon seit vielen Jahren im Tourismus und mussten leider mit ansehen, wie das wunderschöne Dorf Michas bei den Routen immer so ein bisschen links liegen gelassen worden ist. Mhm. Ja, also es war dieser typische Fotostopp, der sich mit der schönen Aussicht und...
Wobei doch alle mal so gern mit dem Esel reiten wollen, ne? Oder?
Natürlich. Das ist natürlich auch noch ein Highlight. Aber uns war es schon wichtig zu wissen, warum ist der Esel da? Was hat der Esel für eine Bedeutung? Wir wollten ein bisschen die Identität, weil tatsächlich gibt es viele der weißen Dörfer, alle sind wunderschön, aber wir wollten herausarbeiten, was ist die Identität, was ist das Besondere an Michas? Ja, wir wollten ein bisschen tiefer gehen und in der Pandemie kam dann eben die Idee, nachdem wir nach einem Jahr ohne Besuche zu empfangen, ohne arbeiten zu können, ohne unseren Beruf ausüben zu können, war wirklich der Wunsch da, endlich wieder rauszugehen, endlich wieder was zu zeigen, endlich wieder was zu machen. Und da trafen sich dann diese beiden Wünsche, eben Michas Stadtführung zu machen mit einer tieferen Qualität oder mit einer anderen Qualität. Und eben auch wieder ein kulturelles Angebot zu schaffen in dieser Pandemiezeit, in der, glaube ich, schon viele nach einem Jahr Confinement, also einem Jahr Quarantäne und einem Jahr zu Hause bleiben, alles nur übers Fernsehen wahrnehmen, wirklich Lust hatten, wieder rauszugehen, zu riechen, zu spüren, zu schmecken, zu hören, zu sehen. Und das passte dann wunderbar. Also wir haben, als wir damit anfingen, haben wir wirklich auch den Nerv getroffen und hatten von Anfang an ein recht schönes Feedback und das soll sich jetzt so weiterführen in der dritten Staffel von
Michas. Und Zielgruppe sind hier auch Residenten, ne, die Michas auch mal ein bisschen von der anderen Seite kennenlernen möchten, ne, und auch die neu zugezogenen, die mehr über ihren Wohnort erfahren möchten, ne, vielleicht in Las Lagunas oder La Cala de Michas wohnen, ne, aber vielleicht noch nie in Michas Pueblo zum Beispiel waren. Ne, ist das richtig so?
Tatsächlich sind wir natürlich offen für jeden. Also herzlich willkommen sind alle. Wir arbeiten in 3 Sprachen, hauptsächlich in Dänisch, in Deutsch und auf Englisch. Mhm. Das heißt, da ist schon eine ganze Bandbreite abgedeckt. Die Zusammenarbeit, es gibt ja eine Zusammenarbeit, wir bieten Michas Secret mit Unterstützung des Residentenbüros Michas an. Und natürlich ist Michas als ein Ort mit einer sehr, sehr, sehr hohen, mit einem sehr hohen Ausländeranteil, ausländischen Residentenanteil, natürlich gerade so prädestiniert dafür, ne? diese Besuche in diesen Sprachen anzubieten. Und wie du auch sagtest, also es sind nicht nur Langzeitresidenten, die wirklich schon vielleicht Jahrzehnte hier leben, aber vielleicht doch an der Küste gelebt haben, also eben in La Cala oder in anderen Núcleos und Las Lagunas. Und nach Michas schon immer mal wieder zu einem kleinen Spaziergang nach oben gefahren sind. Aber es fehlte der Zugang, es fehlte das Verständnis. Also wir haben gemerkt, es war ein großes Bedürfnis da, Michas noch intensiver und näher kennenzulernen. Denn schließlich ist es ein Teil ihrer Heimat. Für viele Menschen ist Michas zur zweiten Heimat geworden. Und man möchte natürlich seine Heimat kennenlernen und tiefer kennenlernen. Und deswegen haben wir sich hauptsächlich mit den Residenten über diese Unterstützung oder über die Zusammenarbeit mit dem Residentenbüro gearbeitet. Und es kam auch selbst in der Pandemie, was so sehr überraschend war, für uns eigentlich viele neue Residenten dazu, also wirklich neu zugezogene Residenten, die in diesen schwierigen Zeiten diesen Schritt gemacht haben und sich entschieden haben, nach Mijas zu ziehen. Und da war das Bedürfnis, diesen neuen Ort kennenzulernen, Teil davon zu werden. Also es ist auch ein bisschen Integrationsarbeit, haben wir immer so gedacht, ja, sich zu integrieren, ja, und Teil eben dieser Dorfgemeinschaft zu werden.
Mijas Memories heißt der erste Teil des Programms, ne? Also Erinnerungen sozusagen, ne? Der morgen losgeht, allerdings nicht mit dir, sondern mit Pia, die dann eine dänische oder eine skandinavische Gruppe wahrscheinlich dann durch Mijas führen wird, ne? Aber dann gibt es einen zweiten Termin mit dir am 27. März, ne? Also dann wird dann wahrscheinlich eine deutsche Gruppe sein, ne? Und jeweils um 10 Uhr geht es dann los mit diesem Spaziergang, ne? Und da erfährt man was über den Wandel vom kleinen Dorf, wie du ja schon gesagt hast, ne? Zum multikulturellen Touristen Ort. Ne? Worauf dürfen sich die Teilnehmer da freuen?
Also genau, zum einen, es gibt morgen eben diese Tour auf Dänisch. Wir haben von Anfang an versucht, die Sprachen nicht unbedingt zu mischen. Das heißt nur...
Damit nicht viel mit Übersetzung dabei ist und so weiter.
Genau,
und
ein bisschen entweder lang, Deutsch, Englisch oder Dänisch.
Ne? Genau.
Wobei es auch möglich ist, also hier, wer an der Costa del Sol lebt, kann meistens Englisch sowieso. Und die meisten sprechen auch ein relativ stattliches Spanisch, können sich zumindest verständigen. Aber wir versuchen es einsprachig zu machen. Und diese Tour, Memories, mittlerweile den Namen geändert, wir fingen an, hieß Gestern und Heute, ist auch eine historische Tour, die aber nicht so weit zurückgeht. Also nicht diese typische Historie, die bei den Römern anfängt, bei den Phöniziern. Auch da gibt es interessante, werden wir auch in Zukunft anbieten. Aber diese Tour war speziell, wie du auch gesagt hast, ausgerichtet auf den Wandel, den Mijas durchlebt hat in den letzten 100 Jahren, 100, 150 Jahren. Ne? Also vor allen Dingen 100 Jahren, denn um wirklich nochmal herauszuarbeiten, was für eine Transformation das war, was für ein, ich sage immer, Kulturclash das war, dieses Dorf, was relativ isoliert war aufgrund seiner Lage, trotzdem der Nähe, aber es gab eigentlich kaum, also wenig Austausch, auch mit der Küste, der Austausch war eher...
Die Küste hat früher gar keine große Rolle gespielt für Mijas, ne?
Die Küste, es gibt ja auch immer noch eine lange Feindschaft. Na gut, wenn man noch weiter zurückgeht, dann ja, da war natürlich, bevor der Unabhängigkeit fuhr in Gredolas, war es ein Teil, also waren beide noch quasi ein Bund.
Aber heute leben Stadt. Die meisten Einwohner von Mijas leben heute alle verteilt auf die Küste, ne? Oder Galaonda oder sowas, ne? In der Gegend, ne? Aber im Pueblo selber gibt es gar nicht so viele Einwohner.
Im Pueblo selber gibt es nicht so viele Einwohner. Ich meine, immer noch über 3000 sind es im Moment, aber natürlich der größte Teil lebt unten in Las Lagunas. Was auch dazu führte, wie du, glaube ich, vorhin auch schon kurz angesprochen hast, dass einige der Laguneros, also die Bewohner Las Lagunas, sich überhaupt nicht bewusst sind, was für ein Juwel sie nur wenige Meter von sich entfernt haben.
Allein und gar der nicht, Blick, traumhaft, ne?
Der traumhaft, ja. der Blick und die Ruhe, die Gelassenheit oben auch und einfach die Schönheit des Dorfes. Das ist natürlich auch ein Dorf, was sehr viel gehegt und gepflegt worden ist, dank der sehr frühen Denkmalschutzerklärung. Schon in den 70er Jahren wurde Mijas ja unter Denkmalschutz gestellt. Große Teile gab es nicht, keine großen baulichen Veränderungen, die, sagen wir mal, typische Architektur zu weit verändert hätte, wie das vielleicht in anderen Gegenden passiert ist. Also Mijas ist relativ gut geschützt gewesen, sodass wir wirklich noch in Stadtteile gehen können, die alten Grundmauern haben und die wirklich noch diese alte typische Architektur haben. Und wir sehen uns halt, was haben die Mijenos vor dem Tourismus gemacht? Wo haben sie gearbeitet? Wir reden über die Steinbrüche, wir reden über die Mühlen, die vielen Wassermühlen, die es in Mijas gab, die heute mittlerweile verschwunden sind. Aber nichtsdestotrotz sollte man darüber erzählen, um zu verstehen, was Mijas überhaupt groß gemacht hat und wovon die Menschen gelebt haben. Natürlich auch viele lustige Anekdoten dazu, denn gerade dann, als dann dieser Kulturclash kam, als dann die ersten internationalen Besucher kamen, ob das jetzt in Form von den ersten Touristen waren oder auch in Form von den ersten großen internationalen Filmstars. Mhm. Ja, es ist weit bekannt oder eigentlich, dass in Mijas viele Filme gedreht worden sind. Mhm. Ja. Es sind dort Brigitte Bardot, Robert Redford, Raquel Welch, ja, also viele Filme hatten Mijas als Drehort zu einer Zeit, in der gleichzeitig aber die Menschen noch in einem Paralleluniversum lebten. Mhm. Also waren quasi zwei Universen nebeneinander. Ich erinnere nur vielleicht an die berühmte Geschichte des Maulwurfes, des letzten republikanischen Bürgermeisters Miras, der sich über 30 Jahre lang in einer Wandnische versteckte, während gleichzeitig nur wenige Meter entfernt Brigitte Bardot, als internationaler Filmstar dort leicht bekleidet in der Stegampf-Arena Michas einen Stierkampf.
Muss man sich mal vorstellen. Und dieses Zimmer kann man ja auch noch sehen. Ne? Das ist im Museum, im Stadtmuseum von Michas.
Die Rekreation. Das ist nicht das Originalzimmer. Aber es ist dieser Clash der Kulturen, dieses Nebeneinander und wie sich dann langsam zusammengefunden hat, diese Symbiose, wie es sich heute dann eben wie sich bereichert hat über die Jahre.
Sandra, in diesem Jahr sollen ja wieder die Prozessionen der Karwoche stattfinden, ne? Endlich nach 2 Jahren Pause. Ne? Und um die Semana Santa geht es dann auch im zweiten Programm von Micha's Secrets, ne? Am 10. und am 17. April, jeweils ab 11 Uhr. Ne? Du bietest da Einblicke oder ihr bietet da Einblicke in die religiöse Tradition des Dorfes, ne? Die man ja so wohl sonst nicht unbedingt bekommen würde.
Diese Route, mit der haben wir eigentlich Micha's Secrets gestartet. Ne? Das war die erste Route, die wir angeboten haben, noch in einer Zeit, in der keine Prozessionen stattfinden durften. Das heißt, da haben wir die Chance ergriffen und haben sehr stark mit den Bruderschaften zusammen, mit den religiösen Bruderschaften zusammengearbeitet in Micha's, um eben doch die fehlenden Prozessionen quasi damit zu ersetzen und um doch vielleicht viele Nordeuropäer heranzuführen an diese sehr intensive, an diesen sehr mystischen Moment der andalusischen Kultur, der für viele faszinierend ist, aber dann oft auch unverständlich ist. Und auf unserem Besuch geben wir halt die nötigen Informationen, Geschichten. Wir besuchen die Bruderschaften. Wir schauen uns dieses Mal.
Ich gehe dann auch mal in so ein Bruderschaftshaus rein, ne? Wo dann die Throne sind und die ganzen Figuren und so. Ne?
Genau, die Vorbereitungen. Was hängt alles damit zusammen? Es wird ja jetzt schon angefangen. Ne? Die Kleidung wird schon verteilt. Es wird schon fleißig gebacken. Wir werden auch, wie wir auch im letzten Jahr gemacht haben, auch typisches Semana Santa Gebäck verköstigen. Und es gibt halt einen intensiven Einblick in die Origines, also in die Herkunft, die Wurzeln, die Vorbereitung der Semana Santa, ne? Und viele Fragen kommen auf. Was ist das? Warum das? Was singen die? Was hat das für eine Bedeutung? Ne? Damit man eben diesen Zugang zu diesen Prozessionen findet.
Du weißt das alles, ne, oder, Sandra?
Alles. Ausnahmslos.
Ja. Sandra, dass Micha's bis ins 19. Jahrhundert ein wichtiges Weinbaugebiet war, wissen wohl auch die wenigsten. Ne? Und deswegen erfährt man dann im dritten Programm mehr über diesen Wirtschaftszweig, ne, der ja noch von ein paar wenigen Weinbauern am Leben erhalten wird. Ne. Weingutbesuch mit Weinprobe, ne, das erwartet die Teilnehmer dann am 15. und 29. Mai, dann auch jeweils ab 10 Uhr. Hört sich interessant an.
Genau, man erfährt nicht nur, sondern man schmeckt auch eben den Wein. Ne? Man erschmeckt ihn sich und wie du gesagt hast, vielen ist vielleicht doch unbekannt, Malaga als Weinanbauregion, aber wirklich über viele Jahrhunderte war es wirklich einer der wichtigsten Weinanbauregionen, wobei wenige es geschafft haben, also das jähe Ende beginnt ja im 19. Jahrhundert mit der doch in Europa sehr bekannten Reblausplage, die ja nicht nur Spanien, sondern auch ganz Europa
viele Weinstöcke dann vernichtet hat. Ne?
Eigentlich komplett diese ganze Industrie, diese ganze Industriezweig zum Erliegen gebracht hat. Hier ist es Javier López, die Bodega Viña Tamisa, die wirklich diese Tradition wieder aufgenommen hat, nicht mit der Originalrebe, also nicht mit der Muscatella, was ja eigentlich die Weintraube oder die Traube schlechthin hier in der Region Malaga war, sondern er experimentiert auch mit anderen Weinreben, mit anderen Rebensorten. Und hat ein wunderschönes, kleines, wenige Hektar großes Weingut, macht einen sehr biodynamischen,
Natur, ne?
Natürlich, mitten in der Natur, gar nicht weit vom Dorf entfernt, nur wirklich wenige Kilometer vom Dorf entfernt, 5 Kilometer maximal.
In der Sierra sozusagen, ne?
In der Sierra, genau. Eigentlich mein Nachbar, ne? Das ist eigentlich mein direkter Nachbar, denn dort wohne ich auch in der Sierra.
Okay.
Und da verbringen wir halt eben einen Tag auf seinem Weingut, lernen etwas über biodynamischen Weinanbau, testen eben diesen, schmecken diesen Wein. Er macht das immer sehr schön. Es ist halt so eine Weinprobe mitten in der Natur und wie ich immer sage, eine perfekte Coupage, ne? Also eine schöne Mischung.
Also wie gesagt, drei Programme innerhalb von Michals Secrets, ne? Jeweils dann immer zwei Termine dann. Ne? Treffpunkt ist jeweils an der Touristeninformation, ne? An der Plaza Virgen de la Peña in Michals Pueblo. Was kostet das Ganze und wie kann man sich anmelden?
Die Preise sind unterschiedlich. Die Touren, die Städtetouren, also sowohl Memories als auch die Semana Santa Tour, kosten jeweils 15 Euro. Da ist dann jeweils das Gebäck, die Verköstigung und auch ein Getränk inklusive. Wir werden dann, wir schauen immer nach der Dynamik, ob am Ende oder in der Mitte, wenn es denn gewünscht ist, machen wir eine kleine Pause. Meistens machen wir das so am Ende der Route. Dann kann man noch so ein bisschen nachklingen lassen, alles zusammen. Denn das soll man ja auch nicht vergessen, das sind ja alles auch Residenten, die sie vielleicht dann zum ersten Mal treffen und sich freuen, sich austauschen können auf neue deutsche Residenten kennenzulernen. Und das ist immer ein schöner Abschluss auch für die Touren. Und die Weinroute, die ist natürlich hat einen anderen Preis, denn dort wird Javier uns wie immer verköstigen mit drei verschiedenen Weinen. Es gibt auch noch Tapas dazu, es gibt auch noch Kleinigkeiten, ne, zu essen dazu und die kostet 25 Euro. Die Reservierung kann man direkt über das Residentenbüro machen, sich mit ihm in Kontakt setzen, über die E-Mail-Adresse oder über die E-Mail-Adresse direkt michassecrets@gmail.com. Ja? Genau. gmail.com, michassecrets mit zwei S, also sowohl von Michas als auch von Secrets.
@gmail.com, genau, habe ich das auch mal aufgeschrieben. Ja.
Ansonsten auch gerne mal Michas Secrets eingeben und dann auf die Facebook-Seite. Da sind dann auch die Daten nochmal veröffentlicht und direkten Telefonnummern, um sich dann mit mir oder mit Pia in Verbindung zu setzen.
Aber am besten frühzeitig anmelden, weil du hast mir mal gesagt, so maximal 15 Personen sollten sein, ne? Um so ein bisschen die Dynamik nicht kaputt zu machen, ne? der Gruppe.
Aber was am Anfang eine, ja, nach Protokoll eigentlich auch eine gar nicht anders ging, also wir durften ja auch keine größeren Gruppen führen, ist mittlerweile zum Programm geworden, denn das werden wir so beibehalten. Es hat sich so ergeben, es ist sehr viel angenehmer, mit dieser Gruppengröße zu arbeiten. Der Austausch, der interaktive Moment ist da und deswegen bleiben wir bei maximal 15 Personen, genau.
Es gibt ja auch schon richtige Stammgäste, ne? Die bekannte Schauspielerin und Synchronsprecherin Cornelia Meinhardt, die auch schon zweimal hier im Infomagazin war, ne? War schon ein paar Mal mit euch unterwegs und war jedes Mal ganz begeistert, ne? Und wird, glaube ich, auch dieses Mal wieder dabei sein, ne? Wenn sie zu der Zeit dann hier ist.
Ja, ich hoffe doch sehr. Sie hatte sich, glaube ich, angemeldet jetzt für die Osterwoche. Von hier aus einen lieben und einen herzlichen Gruß an Cornelia, die auch
Cornelia,
wirklich
hallo, Grüße.
viel dafür getan hat, die ja letztendlich auch die Verbindung zwischen dir und mir geschaffen hat. Denn sie ist ja auch ein sehr, sehr enthusiastischer Mensch und war direkt Feuer und Flamme für diese Idee, hat sofort verstanden, worum es ging, also auch dieser Austausch, auch diesen kulturellen Aspekt zu sehen, also sie eben nicht wie Tourist im eigenen Land zu führen, sondern oder in Michas zu führen, sondern Teil von Michas zu werden. Das hat sie sofort verstanden, wie viele andere auch, und auch da haben sich Freundschaften entwickelt und ja, wie gesagt, liebe Grüße von uns an Cornelia auch.
Genau, wir machen eine ganz kurze Pause und reden dann gleich nochmal weiter nach der Musik.
Wunderbar.
Heute mal nicht aufstehen, einfach in deinem Arm liegen, wir sind beide krank. Wenn du mich ansiehst, gib mir ein bisschen mehr davon. Kann das nicht glauben, was hier gerade passiert. Hatte das vorher noch nie. Sag alles ab und dann bleiben wir hier. Da, wo wir sind, ist Paris. Baby, du fühlst dich so gut an, alles, wonach ich gesucht hab. Come
mich spätestens küssen, aber reden nicht. Kannst du ewig weitergehen? Weißt du, wie verrückt es wär? Schwimmen unterm Küstenmeer, so wie Boote auf der See. Kann das nicht glauben, was hier grad passiert. Hatte das vorher noch nie. Sag alles ab und dann bleiben wir hier. Da, wo wir sind, ist Paris. Baby, du fühlst dich so gut an, alles ohne.
Matea und Paris, Sie hören das deutsche Infomagazin auf der 107,6 bei Radio Television Marbella. Touristenführerin Sandra Gallardo-Jensen ist heute mein Live-Gast im Studio. Deutsch-Spanierin, deren Herz für zwei Länder schlägt, nehme ich mal an. Ne? Sandra, wie bist du aufgewachsen? Kurze Frage, kurz und knackig.
Ich sage immer, with a whole lot of love, also mit sehr viel Liebe bin ich aufgewachsen. Mhm. Ich habe sehr viel Liebe bekommen mit einem andalusischen Vater sowieso und auch meine Mutter.
Der woher kommt? Aus hier von der Costa del Sol?
Fuengirola.
Fuengirola,
erst quasi von der Küste.
Okay.
Wobei ich mich dann ziemlich schnell eben in die Berge gezogen hat. Ne? Da gibt es auch immer diese kleine, schon erwähnte Rivalität zwischen den Fuengirolenos und den Mijenos. Die ist bis heute noch eigentlich so ein bisschen zu spüren.
Mhm. Also geboren in Spanien noch, oder?
Nein, nur, sagen wir mal, in guten Hoffnungen.
Ach so, okay. Und dann gleich nach Deutschland gekommen.
Und dann nach Deutschland gekommen. Also ich habe eigentlich meine komplette Jugend und auch meine Studienzeit in Deutschland verbracht. Also meine Mutter ist in den 70er Jahren nach Spanien ausgewandert, ja, die große weite Welt gesucht, ist der Enge der Heimat entflohen.
Ach so, und die haben sich hier kennengelernt, in Spanien?
Haben sich hier kennengelernt, haben meine Schwester auch noch hier zur Welt gebracht, meine erste Schwester, die noch hier geboren ist, im Calosaya in Malaga. Mhm. Dann wurde es meiner Mutter ein bisschen zu bunt. Dann wurde es meiner Mutter mit zwei Kindern, wollte sie dann doch näher bei ihrer Familie sein. Mhm. Und
auch ein bisschen Sicherheit vielleicht in Deutschland,
ein bisschen Sicherheit,
oder?
Ja, der Vater war gerade beim Bund, war oft nicht zu Hause. Und es war noch eine Zeit, in der, ja, trotzdem es schon sehr international war in der Costa del Sol, wurde es eher teilweise zu eng. Viele Traditionen wurden noch gelebt innerhalb der Familie und sie wollte ihre Familie in der Nähe
haben. Und ihr seid dann nach Gelsenkirchen gegangen, ne? Also die Heimat deiner Mutter, ne, oder?
In die Heimat meiner Mutter gegangen, nach Gelsenkirchen, genau, ins wunderschöne Ruhrgebiet. Das ist mir immer sehr wichtig, das auch zu betonen. Ne?
Hast du mir ja im Vorgespräch erzählt, dass sich da vieles gewandelt hat, ne? Also von der Arbeiterstadt zum Kulturzentrum sozusagen, ne? Oder so ein bisschen, oder?
Es ist definitiv ein kultureller Ballungsraum, also den es in dieser Größenordnung auch in Deutschland wenig gibt, ne? Eben durch dieses übergreifende, regionsübergreifende, das es da gibt. Und und auch das hatten wir schon im Vorgespräch so ein bisschen angesprochen. Es erinnert mich oft an Malaga. Mhm. Ja, also diese beiden, diese Parallelen dazu, ein ehemaliges, sehr industrialisierte Gebiet, dann auch Malaga war, was auch viele nicht wissen, bis zum 19., Anfang des 20. Jahrhunderts eine sehr industrielle Region, Metallindustrie, metallverarbeitende Industrie, aber auch andere Fabriken, Textilfabriken und Zuckerfabriken. Und dieser Wandel und eben im Ruhrgebiet allen bekannt, die vielen Minen, die vielen Steinkohleminen, das schwarze Ruhrgebiet, das viele noch in Erinnerung haben, blüht heute in ganz vielen bunten Farben. Ne?
Apropos also Minen, ne? Minen gibt es auch hier in Marbella. Ne? Viele denken ja immer, Marbella, das ehemalige Fischerdorf und so weiter, ne? Aber wir haben ja hier eigentlich eine Industrie. Hintergrund, ne, in Marbella.
Tatsächlich war Marbella, also die alte Soldnacht der Marbella, werden hier Mitte des 19. Jahrhunderts gegründet und waren mit die Pioniere in der metallverarbeitenden Industrie in ganz Spaniens. Das ist ein Aspekt, den man für den Süden Spaniens eigentlich vollkommen wegretuschiert hat, was eigentlich schade ist. Das ist natürlich interessant. Ne? Viele Menschen, die ihr Leben haben, also noch Bezug dazu in dritter, vierter, fünfter Generation, wissen noch um dessen, und das war natürlich auch einer der Gründe, warum denn so eine Stadt wie Malaga so unglaublich international ist heute. Denn schon damals, im Anfang des 19. Jahrhunderts, kamen deutsche Großindustrielle, französische Unternehmer, amerikanische Unternehmer nach Malaga, und die haben schon auch ihren Stempel der Stadt aufgedrückt. Also nicht umsonst, das Internationale kam nicht erst mit den ersten Flugzeugen oder mit dem ersten Tourismus, sondern es ist schon eigentlich sehr viel stärker verwurzelt, auch eben dank der Wirtschaftskraft, die Malaga damals hatte im 19. Jahrhundert.
Sandra, nochmal zurück nach Gelsenkirchen. Ne? hat ja auch eine Ähnlichkeit mit Malaga wegen des Fußballs. Ne? Malaga hat einen tollen Fußballclub und du bist wahrscheinlich auch Schalke 04-Fan, ne? Oder?
Das macht es mir sehr einfach, das ist wohl wahr. Ich habe die Farben gar nicht wechseln müssen.
Ja, und, genau. Ja.
Obwohl ich schon lange Zeit kein Fußballspiel mehr live gesehen habe, habe ich doch als Jugendliche das Parkstadion, das berühmte noch, damals mehr als einmal besucht. Ja.
Kommt man nicht dran vorbei. Ne? Also wie gesagt, und dann der berufliche Grundstein, dann wurde dann auch natürlich in Deutschland gelegt. Ne? Studium, hast studiert. Was studiert man denn, wenn man später Touristenführer wird?
In meinem Fall waren es die Literaturwissenschaften, Literatur- und Kulturwissenschaften, die ich damals in Duisburg studiert habe. Ich bin dann in dem Fall aber als Quereinsteiger dann direkt in den Kulturbetrieb sozusagen gegangen und ich hatte schon in jungen Jahren als Filmvorführerin angefangen zu arbeiten, ne, wie man so den ersten Nebenjob anfängt. Und das war bei mir erst in der Kinokasse, dann eben als Filmvorführerin. Und während meines Studiums bot mein damaliger Chef mir an, die Leitung eines Arthouse-Kinos, eines Programmkinos zu übernehmen, das er neu eröffnen wollte in der Stadt Bochum. Und das war zu verlockend für mich. Und so kam mein Quereinstieg quasi in die Kulturszene. Und da bin ich eigentlich auch dann nie rausgekommen. Ich muss sagen, als ich nach Spanien gekommen bin, habe ich zuerst übrigens auch bei der Süddeutschen gearbeitet. Da war Herr Scheele noch nicht Chefredakteur, das war noch Sabine Schulz damals.
Ah, okay.
Das war so der erste Kontaktpunkt hier an der Costa del Sol, als ich angekommen bin. Dann über Freunde, Bekannte bot man mir aber an, im Tourismus zu arbeiten, eine Rundreise zu begleiten. Ich dachte, was soll ich denn erzählen? Ich weiß doch nicht, was kann ich Ihnen denn sagen? Und damals war noch so der Tenor, ja, du bist doch halb deutsch und halb spanisch und du weißt doch vieles und die Sprache stimmt doch, das passt doch. Das war mir damals schon so ein bisschen suspekt, aber ich habe das gemacht. Also ich dachte, das kann ja wohl nicht reichen. Aber ich habe es gemacht und ich war sofort Feuer und Flamme. Es fasste vieles zusammen von dem, was ich liebte. Das Reisen, einfach den Horizont erweitern, sich in Bewegung ständig sein, mit Leuten in Kontakt sein und eben dabei auch noch über Geschichte, über Kultur, über Tradition zu reden. Merkte aber bald, also das, was ich damals wusste, reichte nicht. Und habe dann ein Tourismusstudium hier absolviert in...
In Malaga?
Das ist noch ein Fernstudium. Also ich habe mich damals für ein Fernstudium, weil ich ja eben auch damals noch auf Rundreisen gearbeitet habe, viel unterwegs war. Also bei mir sah es dann so aus, im Hotel, dann abends noch schön lernen, Examen abschicken, online abschicken, um dann die Akkreditierung zu bekommen. Denn hier in Spanien, das ist in anderen Ländern... Also in Deutschland nicht, in Italien zum Beispiel auch wieder ja. Also hier ist natürlich der Touristenführer sein ist ein Beruf. Das ist auch einer der wenigen Berufe, der auch wirklich eine ganz klare Linie hat, beziehungsweise eine ganz klare, innerhalb des Tourismus, einer der wenigen Berufe, der einen ganz klaren Werdegang hat und ganz klare Prüfungen, die man ablegen muss. Akkreditierung, die man haben muss, um wirklich ein offizieller Tourguide zu sein.
Du bist praktisch staatlich geprüfte Touristenführerin, wenn man es jetzt auf Deutsch so übersetzen würde. Ne?
Oder, wenn man jetzt mal eine Stufe runtergeht, also staatlich auf der Landesebene. Ne? Also die Junta de Andalucía ist diejenige, vor der man diese Prüfung ablegt.
Die andalusische Landesregierung, genau. Was du mir noch nicht erzählt hast, warum du überhaupt dann von Deutschland nach Spanien gegangen bist. Ne? Was war der Grund dafür?
Du stellst aber sehr persönlich.
Ja, also wenn schon, dann wollen wir alles wissen hier. Ne? Ja.
Letztendlich war es die Liebe auch da, wie es so oft so ist.
Okay.
Also, wobei ich habe mir meinen Mann direkt ja mit importiert. Also mein Lebenspartner, der auch der heutige immer noch ist, ist kein Spanier, sondern ein Deutscher.
Okay.
Den ich eben damals im Kino kennengelernt habe.
Und der hat auch gesagt, ach, Spanien war doch toll, ne? Schönes Land zum Leben, ne? Also ja, und wenn du
mehr oder weniger. Er kam gerade aus einer bestimmten persönlichen Situation und dachten, jetzt ist es Zeit für einen Wandel. Und als ich dann den Vorschlag mache, sag mal, warum denn? Ich habe doch Familie in Andalusien. Und ich wollte immer, mir war immer klar, dass ich irgendwann einen Teil meines Lebens in meiner Heimat, meiner zweiten Heimat verbringen wollte, in dem Land meines Vaters, dass ich zurückkehren wollte nach Spanien. Und das war dann der Moment. Und wir haben unsere Sachen gepackt.
Und wie lange bist du jetzt schon wieder zurück?
Seit 2004. Das war 2004.
Ah, im gleichen Jahr bin ich auch hierher gekommen, ne? Also ja, genau.
Wir saßen wahrscheinlich im gleichen Flug. Ach nee, wir sind nicht mit dem Flugzeug gekommen. Wir sind mit dem Caravan gekommen.
Ja. Sandra, also wie gesagt, du bist ja offizielle Touristenführerin, ne? Da wird ja auch viel verlangt eigentlich schon, ne? Also man muss frei sprechen können, man muss Wissen haben, man muss Organisationstalent besitzen, ne? Und auch vielleicht ein bisschen psychologische Kenntnisse, ne? Um dann auch mit vielleicht vorlauten oder schwierigen Teilnehmern dann umgehen zu können. Ne? Welche Fähigkeit ist die wichtigste, Sandra?
Also ich denke, die Empathie ist schon eine wichtige Fähigkeit. Also dieses sich einlassen auf die Gruppe. Was möchte diese Gruppe? Also nicht an den größten Fehler, den man machen kann, an der Gruppe vorbei arbeiten. Das heißt, du musst die Gruppe immer mitnehmen. Das finde ich eigentlich das Wichtigste. Du musst das Niveau einschätzen können. Wie weit kann man gehen? Mhm. Ne? Wie tief geht man in die Materie? Bleibt man doch an der Oberfläche? Wie weit geht man rein?
Also wenn die Leute dann lieber jetzt in die Kneipe gehen wollen oder sowas, dann machst du das dann auch mit, oder? Oder so weit dann auch nicht, ne? Oder?
Natürlich auf einer Zwei, also man bucht mich für 2,5 Stunden Stadtführung, um die Kathedrale zu besuchen oder über das Picasso-Museum zu besuchen, und da ist bestimmt immer noch ganz am Ende Zeit für einen kleinen Drink, aber das Abbrechen nicht. Aber natürlich die Empathie, es ist ein sehr umfassendes Allgemeinwissen, würde ich jetzt einfach so prahlerisch sagen. Also da sind wir immer dabei. Wir sind auch ständig working in progress sozusagen. Wir sind immer
Sachen in der neu Ausbildung. Anlesen wahrscheinlich, ne, und gucken, okay, was hat sich da verändert, ne, oder ne, und sich immer weiterbilden wahrscheinlich, ne?
Ja. Natürlich. Es ist eine Weiterbildung. Natürlich hast du schon die Basis im Studium selber. Ne? Mhm. Also es gibt seit 2015 gibt es auch die Möglichkeiten für andere Quereinsteiger. Das heißt, du kannst mittlerweile auch als Kunstgeschichtler direkt die Akkreditierung bekommen als Guía Oficial. Mhm. Aber ich bin unter anderem Mitglied vom GIA-Verband AGP Málaga Cultural und gleichzeitig auch von dem Dachverband der Konföderation auf nationaler Ebene der GIAs. Und über diese Plattform oder über diesen Verband bieten wir permanente Weiterbildung an. Das heißt, jetzt gerade vor einer Woche hatten wir die Jornada Culturales in Mijas, die ich organisiert habe. Das heißt, wir sind nach Mijas gegangen, haben zusammen mit Patrimonio, also zusammen mit der Denkmalpflege, mit dem Archäologen vor Ort die archäologische Fundstätte besucht. Also wir wollen auch dann wirklich zu den Archäologen, zu denen, die wirklich die Materie bis ins Kleinste, den kleinsten letzten Stein kennen. Das Gleiche machen wir bei den Museen. Wir haben immer wieder Seminare, wir haben immer wieder Fortbildung. Also es reicht einfach nicht mehr, es geht ja nicht um irgendwelches Wikipedia-Wissen sich anlesen, sondern es geht schon darum, einen kontextualisierten Zusammenhang zu geben. Man darf auch nicht vergessen, der Reisende an sich, der Besucher an sich, er möchte nicht belehrt werden. Mhm. Er möchte verstehen. Er möchte verstehen, aber man ist immer noch im Urlaub, man ist immer noch in einer Freizeitsituation. im Tourismus. Das heißt, man möchte auf seinen 2,5 Stunden natürlich informiert werden und natürlich auch verstehen, was einen Zugang finden zu der Stadt, aber man ist nicht in der Schule und man möchte nicht einen Vortrag halten, hören, 2,5 Stunden von Daten, Fakten, sondern es muss halt auch im Kontext sein. Deswegen meine ich dieses Allgemeinwissen. Also es ist immer sehr kontextualisiert.
Und es bleibt dann auch jedem Touristenführer selbst überlassen, wie er dann so eine Führung gestaltet, ne? Also wie er das rüberbringt und so weiter. Oder gibt es gewisse Vorgaben, dass man sagt, das muss so und so irgendwie konzeptionell sein?
Prinzipiell gibt es da keine Vorlagen. Nein, prinzipiell ist das jedem eigentlich überlassen, frei überlassen.
Okay, du machst eigene Touren, jetzt zum Beispiel wie Micha's Secrets, ne? Bist aber dann auch oft in Diensten dann von Turismo Andalus, wie du vorher schon gesagt hast, ne? Also eine Abteilung der andalusischen Landesregierung, ne? Also und die rufen dich dann konkret an und sagen, okay, dafür möchte ich dann, für diese Tour möchte ich jetzt die Sandra Gallardo Jensen.
Also prinzipiell sind wir alles Freiberufler. Also es gibt eigentlich niemanden in der Branche, der eine Festanstellung hat, sondern wirklich alles Freiberufler. Ja. Wir haben alle unsere Kundenkartei, was Agenturen betrifft, ob es deutsche oder nationale Agenturen sind. Und natürlich dann auch, wie du, Turismo Andaluz oder die Rathäuser, die Ayuntamientos, die Dienste von uns in Anspruch nehmen, wenn es wieder darum geht, eine neue Reiseagentur zu gewinnen aus Deutschland, Journalisten, die einen Bericht über Malaga schreiben möchten und eine Führung des Picasso-Museums brauchen, ein Film soll gedreht werden über Malaga oder über Micha's. Und da ist dann die Zusammenarbeit mit Turismo Andaluz oder mit den verschiedenen Rathäusern. Ne? In dem Fall arbeiten wir sehr viel mit dem Ayuntamiento de Málaga zusammen, die uns dann dafür anrufen, ne?
Also für diese sogenannten Farmtrips. Hast gerade die Journalisten angesprochen, ne? Sind die dann anspruchsvoller, was so eine Führung anbelangt? Muss man dafür dann ein spezielles Programm ausarbeiten?
Also prinzipiell ist natürlich jeder Gast anspruchsvoll. Ne? Das ist natürlich auf seine Art und Weise ist jeder anspruchsvoll. Es macht... Das heißt, noch mehr Spaß. Es hat eine andere Qualität natürlich, wenn dieses Feedback auch da ist. Das heißt, wenn das Wissen da ist, aber also seitens der Journalisten. Aber auch da muss ich sagen, ich habe schon so viele Überraschungen überlebt. Menschen, denen man es vielleicht an der Nasenspitze überhaupt nicht angesehen hat und man dachte, ob er oder sie Spaß an dieser Führung hat, die mich überrascht hat mit dem Wissen, mit dem Interesse und umgekehrt Menschen, wo man sagte, Journalist und alles sah sehr wichtig und sehr, sehr formell aus. Und die hatten viel weniger Wissen vielleicht als andere. Also es ist ja sehr relativ.
Guckst du dir dann das Resultat des gedruckten Artikels dann an oder dann der ausgestrahlten Reportage oder sowas? Interessiert dich das dann, wie das dann rübergekommen ist?
Dafür sind es zu viele und so unterschiedliche. Mhm. Also dafür ist es dann, ich weiß, also wenn es in Magazinen, in Zeitschriften, das eine oder andere, es wird mir natürlich auch zugeschickt mal wieder. Ja. Aber ich meine, es ist ja das, was ich erzählt habe. Das heißt, ich werde da aus dem Artikel nichts Neues erfahren.
Genau. Deswegen. Sandra, du bist viel in Malaga unterwegs, ne? Also große Kulturmetropole, ne? Tolle Museen, Picasso-Museum, Centre Pompidou, Kak und so weiter. Und jetzt haben wir das russische Museum. Ne? Und jetzt in der jetzigen Situation, ne? Mit dem Ukraine-Krieg, was glaubst du, was da passieren wird? Im Moment...
Also wir sind ja alle geöffnet, gerade noch ganz, im Moment ist es tatsächlich noch geöffnet. Der einzigen Schritt oder die einzigen beiden großen Schritte, zu denen man sich mittlerweile entschlossen hat, ist zum einen die für April eigentlich geplante neue temporäre Ausstellung nicht stattfinden zu lassen. Das ist natürlich eine komplizierte Situation, denn da gibt es eben durch die wirtschaftlichen Sanktionen, die gerade von der EU ausgehängt worden sind, gibt es natürlich ein Problem. Also es ist in der Zeit nicht möglich, eben neue Werke diese nach Malaga zu bringen, beziehungsweise die Geldtransaktion, die dort hinterliegen würde, ist im Moment de facto verboten. Ja? Das heißt, man hat sich dazu entschieden, diese temporäre Ausstellung nicht stattfinden zu lassen. Die Stimmen werden immer lauter, das komplette Museum dann doch zu schließen als Exempel, denn da ist die Komplikation der Situation, es ist ein staatliches Museum, es ist natürlich kein privates, es ist das staatliche Museum von St. Petersburg. Das heißt, es ist direkt mit dem Staat Russland sozusagen verbunden.
Ja, eigentlich sollte man da schon reagieren, ne? Also meine Meinung. Ne? Aber gut, wie es dann ausgehen wird, das werden wir, ich glaube, heute gab es eine Sitzung diesbezüglich, ne? Und werden wir sehen, was in den nächsten Tagen dann bei rauskommt. Ne?
Man sollte, wenn mir das noch erlaubt ist, also Politik und Kunst ist natürlich immer ein schwieriges Thema. Ne?
Genau.
Und die Stimmen sind laut zu sagen, wir müssen das voneinander trennen, Politik und Kunst, aber de facto ist es auch eigentlich gar nicht zu trennen.
Ja. Sandra, apropos Kultur, wir müssen ganz kurz die Veranstaltungstipps noch unterbringen hier. Ne? Deswegen machen wir einen kleinen Exkurs. Ne? Also Adios Idiotas heißt der französische Kassenschlager, den Kinofreunde heute Abend um 20 Uhr im Instituto Rio Verde und morgen Abend zur gleichen Zeit im Centro Municipal de Musica in San Pedro Alcantara sehen können. Der Eintritt kostet 3 €. Gleich zwei Aufführungen gibt es diese Woche im Teatro Ciudad de Marbella. Demo, Elegía del Momento heißt das Stück von William Shakespeare, das am Freitag, 11. März um 20 Uhr gezeigt wird. Und Rojo heißt das preisgekrönte Theater- und Zirkusspektakel für die ganze Familie, das am Sonntag, 13. März um 12 Uhr ebenfalls dort zu sehen ist. Karten zum Preis von 8 bzw. 6 € oder jeweils mit Ermäßigung gibt es unter www.mientrada.net, telefonisch unter 902-646-289 oder an der Theaterkasse, Bezahlung nur mit Kreditkarte. Kinder kommen im Kulturprogramm ebenfalls auf ihre Kosten. El Nuevo Traje del Emperador heißt die spanische Version von Des Kaisers neue Kleider für Theaterfreunde ab 5 Jahren, die am Samstag, 12. März um 18 Uhr im Centro de Artes Escénicas La Alcolera in El Ingenio San Pedro zu sehen ist. Karten zum Preis von 4 € oder mit Ermäßigung gibt es unter www.mientrada.net, telefonisch unter 902-646-289 oder an der Theaterkasse, Bezahlung nur mit Kreditkarte. Und wer eine Beschäftigung sucht, der sollte auf der 4. Jobmesse vor Marbellas vorbeischauen, die am kommenden Mittwoch, 16. März von 9 bis 18 Uhr im Kongresspalast Adolfo Suarez stattfindet. Lebenslauf aktualisieren und Gratis-Ticket unter www.enterticket.es besorgen. Frage an meinen Gast Sandra Gallardo Jensen. Gehört die Empfehlung von Kulturveranstaltungen auch zu deinem Job?
Ja, je nachdem, wie lange der Gast denn wirklich hier ist. Denn wir haben natürlich auch oft Gäste, die wirklich nur einen Tag da sind. Aber wenn irgendwas gerade passt, zeitlich, immer wieder gerne, damit der Urlaub dann halt auch weitergeht danach, also auch nach der Führung, man Teil dessen wird, also immer wieder, wenn Konzerte sind, wenn eine Lesung ist natürlich meistens immer schwieriger. Aber doch versuche ich eigentlich immer, dem Gast, wenn er es denn möchte, so weit wie möglich Infos zu geben, wie er seinen weiteren Tag in Malaga in Mijas gestalten kann.
Mhm. Sandra, durch die Corona-Pandemie ist die Branche ja relativ lange in ein tiefes Loch gefallen. Ne? Wie hast du die Zeit des Nichtstuns erlebt? Hast du dich dann auch dann ein bisschen weitergebildet? Hast du weiter dein Wissen ein bisschen erneuert? Oder ja, wie war die Zeit für dich?
Ich habe keinen Master gemacht, wie viele andere. Heutzutage haben ja viele dann noch in der Pandemie noch mal ein Studium nachgeschoben, noch mal einen Master gemacht. Es war eine schwierige Situation für uns alle, das weiß jeder. Jeder hat sie auf seine Art und Weise überlebt. Ich habe es verlebt. Ich habe vor allen Dingen die Zeit meiner Familie gewidmet und meinem kleinen Sohn oder nicht mehr so kleinen Sohn gewidmet, denn das waren Zeiten, wo das wichtiger war.
Mhm. Merkt man, dass es jetzt wieder ein bisschen allmählich wieder losgeht mit dem Tourismus?
Also wir schauen in eine rosige Temporada, eine rosige Saison. Der Wunsch ist schon da. Also wir haben unsere Agendas voll, unsere Kalender sind voll.
Die Zahlen sollen ja so werden wie 2019, sagen alle. Auch der Tourismusminister Juan Marín, ne, rechnet damit, dass das wieder toll wird. Jetzt kommt dadurch die Ukraine-Krise dazwischen oder der Ukraine-Krieg, muss man ja besser sagen. Ne? Meinst du, dass es vielleicht doch irgendwie Auswirkungen haben wird?
Ist schwierig abzusehen. Also toi, 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 bisher gibt es noch keine, also zumindest bei mir noch keine Kanzellationen. Im Gegenteil, also die Verkaufszahlen, sagen wir mal, sind eigentlich sehr gut. Aber Das kann sich natürlich von Tag zu Tag ändern, aber ich möchte optimistisch in die Zukunft blicken und nach diesen 2 Jahren doch eigentlich wieder zu einer beruflichen Normalität auch wieder zurückkehren. Ne?
Ja, und wie geht ihr mit diesen Free-Tours um, die jetzt gerade so in Malaga überall angeboten werden? Ne? Und dann, das heißt, umsonst im Prinzip, ne? Aber da wird dann irgendwie dann vorher oder nachher dann um eine Spende gebeten. Ne? Also ist im Prinzip eigentlich unlautere Konkurrenz, oder?
Das ist ganz bestimmt unlautere Konkurrenz, ja. Und das ist natürlich für uns für viele ein Dorn im Auge. Und das wird auch über den Dachverband und auch über den GEA-Verband Malaga stark bekämpft. Wir arbeiten mit der lokalen Polizei zusammen. Wir sind mittlerweile auch im Messe de Turismo präsent. Und das ist natürlich etwas, was wir immer wieder zur Sprache bringen. Denn es desakkreditiert eigentlich einen ganzen Berufsstand. Und das ist eigentlich doch entwürdigend, auch wenn die Qualität der Führungen, die angeboten werden, mittlerweile sehr gut sind, aber das tut nicht zur Sache, dass es doch ein unlauterer Wettbewerb ist und dort ein Service angeboten wird zu einem gratis Preis, der es dann am Ende dann doch nicht ist, weil man verlangt dann schon eine Spendenzahlung. Und das ist natürlich für uns ein Dorn im Auge, weil wir auch alle als Freiberufler bezahlen alle unsere Steuern, wir haben alle unsere Abgaben und das fällt bei denen natürlich weg.
Also lieber einen offiziellen Touristenführer oder Touristenführerin unter Vertrag nehmen. Sandra, war schön mit dir diese Stunde, ne? Haben viel erfahren von dir. Danke dir für den Besuch und schau mal wieder rein, wenn du Zeit hast. Ne?
Gerne. Herzlichen Dank nochmal für die Einladung.
Dankeschön, Sandra Gallardo-Jensen. Zum Schluss noch die Wetteraussichten für die kommenden Tage in Marbella. Die dringend notwendigen Niederschläge bleiben uns vorerst erhalten. Morgen liegt die Regenwahrscheinlichkeit bei 80% mit Höchsttemperaturen bis 17 Grad. Ein Sonnen- und Temperaturhoch mit bis zu 19 Grad gibt es am Samstag. Doch schon am Sonntag zieht sich der Himmel wieder zu und zum Wochenanfang ist erneut mit ergiebigen Regenfällen zu rechnen, die mehrere Tage anhalten werden und so den leeren Stauseen in der Provinz hoffentlich etwas Entspannung bringen. Es wird nochmal frisch bei 14 Grad. Hört die Quecksilbersäule auf zu steigen. Das war's für heute beim Deutschen Infomagazin auf der 107,6 bei Radio Television Marbella. Wir hören uns wieder, wenn Sie möchten, am kommenden Donnerstag zur gewohnten Zeit. Weitere Infos und den Mitschnitt zum Nachhören auf Facebook. Das Deutsche Infomagazin. Hasta luego und tschüss, bis nächste Woche, sagt Dietmar Förster.
Marbella Radio 107.6 FM. El protagonista eres tú.